Ein verregneter Sonntagnachmittag, kein Termin, kein Bildschirm, nichts, was dringend erledigt werden müsste, nur Zeit. Für viele von uns heute fast unerträglich. Dabei gehörte genau das früher zum Alltag, bei Kindern wie bei Erwachsenen. Warten, nichts tun, herumstromern im Kopf. Unsere heutige Gesellschaft tickt da anders, optimiert, durchgetaktet, leistungsorientiert. Schon Kinder wachsen in Kalendern auf, Erwachsene funktionieren zwischen Meetings und Bildschirm. Was dabei verloren geht, bemerken wir oft erst spät. Eine, die sich seit Jahren mit Bildung, Entwicklung und den stillen Nebenwirkungen unserer Hochleistungsgesellschaft beschäftigt, ist Frau Professor Margit Stamm. Sie ist emeritierte Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Fribourg in der Schweiz und leitet das von ihr gegründete Forschungsinstitut Swiss Education. Mit ihr spreche ich heute über die Mutter der Kreativität, über die Langeweile. Schönen guten Tag, Frau Professor Stamm.
Guten Tag, besten Dank für die Einladung.
Frau Stamm, dann steigen wir doch gleich mal ein. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Bildung, Hochleistung und kindlicher Entwicklung. Und ich nehme mal an, Ihr Kalender ist sehr voll. Wann haben Sie sich denn zuletzt so richtig gelangweilt?
Also, das stimmt, der Kalender von mir ist voll. Aber ich langweile mich manchmal jeden Tag ein wenig, aber auf eine sehr spezielle Art. Wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich am Schreiben bin und ich nicht vorwärts komme, dann bin ich eine, die dann irgendetwas sehr Unnötiges macht oder irgendwas mit KI macht oder irgendwas auf Google sucht und so weiter. Oder wie Sie vorhin schön gesagt haben, herumstromere. Ich kenne die Langeweile sehr gut und ich kenne die Langeweile auch sehr gut aus meiner Kindheit. Also sie gehört auch ein wenig zu mir.
Sie nennen ja die Langeweile einen wenig geliebten Schatz. Das habe ich in einem Ihrer Texte gelesen. Warum mögen denn die Leute heute keine Langeweile mehr?
Also ich glaube, die Langeweile hat ja schon immer ein wenig die Leute beschäftigt, wie das ja Friedrich Nietzsche sehr schön gesagt hat, weil es etwas Unangenehmes ist. Und er hat gesagt, das sei die unangenehme Windstille der Seele. Und das Unangenehme liebt man ja eigentlich nicht. Und heute sind, wie Sie das eingangs erwähnt haben, die Bedingungen ganz anders geworden. Früher hat man gewusst, ich langeweile mich als Kind zum Beispiel am Sonntagnachmittag oder überhaupt übers Wochenende. Und heute ist halt die ganze Zeit eines Kindes, einer Familie, in der Schule, in unserem ganzen Gesellschaftssystem knapp. Und man rennt immer der Zeit hinten nach und man hat keine Zeit und kann ebenso die Langeweile irgendwo immer ein wenig beiseite schieben.
Kann man vielleicht so zusammenfassen, dass statt Windstille so ein Dauersturm existiert?
Ein Dauersturm, der einem aber auch unangenehm ist. Also das ist vielleicht das Gemeinsame. Die Langeweile ist unangenehm und der Dauersturm auch.
Sie sehen ja in der Langeweile den Boden dafür, dass Kreativität entstehen kann, also die Mutter der Kreativität sozusagen. Kommen wir vielleicht mal darauf, was passiert denn im Kopf, wenn nichts passiert?
Wenn nichts passiert, dann entsteht eben ein relativ unangenehmes Gefühl. Aber wenn Kinder, ich sehe das sehr viel bei Kindern, wenn man ihnen Raum lässt für die Selbstentfaltung, wenn man ihnen Raum lässt ohne Strukturen, dann kommen sie plötzlich zu eigenen Ideen. Sie können etwas tun, das ihnen gefällt, oder sie können vor allem eben etwas nachgehen, vielleicht auch träumen, in Gedanken sein. Und deshalb sagt man ja, Langeweile ist auch eine Schule der Selbstwahrnehmung und der Selbstbegegnung. Also es braucht eine Basis, die Kinder oder überhaupt Menschen einmal ausprobieren müssen. Sie müssen sich damit beschäftigen. Und dann kommt plötzlich die Erfahrung, dass man ja etwas mit sich selbst anfangen kann oder eben muss. Und das ist das, was die moderne Pädagogik sagt, man lernt sich dann, sich selbst regulieren. Also ich muss mit mir selber umgehen, ich muss mit meinen Gefühlen umgehen, ich spüre plötzlich Impulse, ich habe Unbehagen, ich muss mit diesem Unbehagen umgehen, plötzlich kommen Interessen, plötzlich kommen Ideen, Und das ist eigentlich das Wichtige an dieser Langeweile, dass eben auch die Ideen kommen. Häufig kommen die Ideen nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt und sich enorm mit irgendetwas beschäftigt, sondern häufig kommen die Ideen, wenn man im Wald spaziert, wenn man joggen geht, wenn man in der Sauna ist, wenn man einschläft oder in der Nacht erwacht. Also in solchen Momenten kommen oft die besten Ideen und eben dem sagen wir selbst Regulation.
Ja, viele Eltern werden den Satz ihrer Kinder ja kennen. Mir ist so langweilig und dann läuft die Beschäftigungsmaschinerie der Eltern los. Also ich beobachte zumindest, dass es vor allem den Eltern auch sehr schwer fällt, die Langeweile ihrer Kinder auszuhalten. Warum ist das so?
Ich denke, erstens einmal hängt heute in unserer Optimierungsgesellschaft und in unserer ökonomisierten Gesellschaft, wir sprechen ja auch von der Ökonomisierung der Kindheit, wenn ein Kind sich meldet und sagt, mir ist immer so langweilig, löst das häufig ein schlechtes Gewissen aus bei den Eltern. Sie denken, wir fördern unser Kind zu wenig gut, wir geben ihm zu wenig Anregung. Jetzt bin ich mal zu Hause und während der Woche bin ich am Arbeiten. Jetzt ist meinem Kind langweilig, jetzt muss ich ihm etwas bieten. Und das ist fast immer so, dass wenn Kinder diese Langeweile beklagen, dass man dann sofort ein Programm zusammenstellt und versucht auch am Wochenende nachzuholen, was vielleicht unter der Woche an Zusammensein gefehlt hat. Und für die Eltern ist das heute, ein Kind zu haben, das Langeweile hat, das tönt für sie so, wie dass sie dem Kind zu wenig Anregung geben, es zu wenig fördern und eigentlich eben nicht perfekte Eltern sind.
Sie sagen ja auch, man sollte eben die Langeweile nicht nur in der Familie, auch in der Schule aushalten und nicht vermeiden, nämlich als Lernraum sozusagen begreifen.
Genau. Und dass Kinder, Sie haben es am Anfang auch sehr schön erwähnt, dass sie so terminiert sind, dass die Woche durchgetaktet ist, fast jede Minute weiß man schon am Montagmorgen, wie sie dann am Freitag aussehen wird. Und Eltern sind auch so durchgetaktet. Das meine ich. Aber ich habe vorhin nur auch auf diese Problematik hinweisen wollen, dass es auch zu viel Langeweile gibt. Auch Erwachsene, vor allem ältere Menschen, denen es langweilig ist. Aber ich spreche eben eher jetzt von Familien- und Kinderbeziehungen und dann noch teilweise in der Schule, dass man ihnen dort viel zu wenig Freiräume gibt, Räume, in denen sie eben selbst kreativ werden können und man sie lässt ihre Interessen finden. Das findet in der Schule wenig statt.
Also diese Terminkindheit, von der Sie sprechen, und dann dazu eben noch die terminierte Erwachsenenwelt, das ist eben dieses Durchgetaktet in unserer Gesellschaft. Was geht denn da konkret verloren für beide, für Kinder als auch für Erwachsene?
Häufig geht die Beziehung verloren. Also, dass ich als Mama oder als Papa für das Kind verfügbar bin. Wenn das Kind einmal Zeit hat oder zu Hause ist, dann bin ich als Mama oder Papa vielleicht eben unter Druck, weil ich gerade gehen muss, weil ich einkaufen soll, weil ich Abendessen kochen soll. Und die Familie ist ja heute eigentlich eine sehr organisierte logistische Einheit, würde ich mal sagen. Also Papa und Mama müssen alles organisieren, damit die Familie klappt. Und da geht eben sehr viel Spontanität verloren. Auch Kinder, die jetzt Bedürfnisse hätten, die irgendetwas erzählen möchten oder die gerne mal etwas basteln möchten, aber die Eltern haben nur am Wochenende Zeit, da geht relativ viel verloren und zwar auch viel verloren, weil anstelle dieser Langeweile sehr häufig gibt es diesen Leistungsdruck und diesen Optimierungsdruck. Deshalb habe ich vorhin auch von der ökonomisierten Kindheit gesprochen, dass Kinder heute eigentlich schon sehr früh, schon in der Vorschule, müssen sie leisten. Also sie müssen auf die Schule vorbereitet werden, sie müssen die Buchstaben lernen, sie müssen Mathematik lernen, sie gehen in Förderprogramme, in die Sprachförderung, das ist ja zum Teil sehr gut, da möchte ich gar nichts kritisieren, aber es gibt keine Unstrukturiertheit mehr, sondern es ist alles getaktet und die Eltern müssen die Kinder dahin bringen, dorthin fahren. Das ist unsere Optimierungsgesellschaft, die nicht mehr erlaubt, keine Strukturen zu haben.
Dieses keine Strukturen findet man wahrscheinlich in dem freien Spiel, von dem Sie auch sprechen. Beziehungsweise sprechen Sie ja davon, dass es einen dramatischen Rückgang des freien Spiels ging. Können Sie darauf nochmal genauer eingehen, was Sie unter diesem freien Spiel verstehen und welche Bedeutung das für die kindliche Entwicklung, aber auch für die Bildungsentwicklung des Kindes hat?
Also das freie Spiel, und da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, die eigentlich den großen Wert für die Entwicklung des Kindes unterstreichen und die auch sagen, das freie Spiel ist die beste Förderung, sogar die beste Frühförderung. Und das freie Spiel hat in der Tat sehr abgenommen in den letzten Jahren, also in der Ausprägung. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Kinder heute vor allem in Institutionen sind. Sie können nicht mehr nach draußen und einfach sich selber organisieren miteinander. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass das freie Spielen heute in unserer, ich sage immer, wir sind auch ein wenig eine Angst- und Risikogesellschaft geworden. Und sehr viele Eltern, Erwachsene haben Angst vor dem freien Spiel, dass man die Kinder nicht unter Kontrolle hat, dass etwas passieren könnte, dass ein Kind blaue Flecken hat und so weiter. Und das ist einer der Gründe, warum die Kontrolle so stark zugenommen hat. Viele Kinder dürfen gar nicht mehr alleine nach draußen gehen. Sie dürfen nur mit anderen Erwachsenen nach draußen gehen. Und das freie Spiel wird heute auch häufig kontrolliert. Und wir wissen, dass Kinder, die frei spielen können und eben nicht kontrolliert werden durch die Erwachsenen, dass die sie immer anleiten und sagen, du musst jetzt das machen oder das, solche Kinder können sich entfalten, können diese Freiheit mit Kreativität ausfüllen. Und solche Kinder werden eben auch selbstbewusster und sie lernen Selbstvertrauen. Wenn sie mit anderen Kindern etwas bauen können, wenn sie auf einen kleinen Baum steigen dürfen, wenn sie von irgendwo von einer Bank hinunterspringen dürfen, manchmal passiert etwas, manchmal schlägt man einen Zahn raus, manchmal gibt es eben blaue Flecken, wie ich gesagt habe. Aber das sind alles Dinge, die eigentlich das Leben als interessiertes, kreativ werdendes Kind, neugieriges Kind reicher machen.
Mhm. Auch da nochmal die Frage, was würden Sie Eltern raten, damit die Kinder eben wieder mehr sich selbst überlassen sein können?
Also ich unterstütze eben auch Eltern, weil heute häufig ein Elternbashing stattfindet. Man sagt immer, Eltern müssten, Eltern sollten, es ist ja fürchterlich, wie sich die verhalten und so. Aber es ist eben unsere Risiko- und Angstgesellschaft, die erwartet, dass Eltern ihre Kinder kontrollieren, dass sie sie nicht alleine irgendwo hingehen lassen. Die Elterntaxis, die sind wahrscheinlich bei Ihnen in Deutschland auch auf jeden Fall sicher sehr verbreitet, wo man die Kinder hinfährt. Und die Eltern werden verantwortlich gemacht, dass ihr Kind sicher, gesund und unbehelligt aufwächst. Und diese Angst haben Eltern eben auch verinnerlicht. Und darum ist es fast logisch, dass Eltern heute ihre Kinder immer überwachen, es gibt Tracking-Uhren, man ist immer bei ihnen, es gibt die Babyphones bereits nach der Geburt und so weiter. Und man möchte einfach das Kind immer auf dem Radar haben. Und das ist eben auch eine Schwierigkeit. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Freiheit, die man den Kindern nimmt, auch den größeren Kindern nimmt, dass die auch mit dem Rückgang des psychischen Wohlbefindens zu tun haben. Dass Kinder, die immer kontrolliert werden, dass die sich nicht so entwickeln können, dass sie sich entfalten können, dass sie etwas selber machen dürfen, dass ihnen immer Erwachsene sagen, was jetzt richtig ist und was falsch ist. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, mir ist so langweilig, das haben mir Kindergartenlehrpersonen, also Erzieherinnen, schon oft erzählt, wenn sie sagen, ihr dürft jetzt heute im Kindergarten eine Stunde machen, was ihr wollt, dass dann viele Kinder zu ihnen kommen würden und sagen, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht was. Das sind Kinder, die nach Anleitung funktionieren. Und dann erstaunen wir uns, warum Kinder mit 15, 16, 17 immer noch nicht selbstständig sind und nicht wissen, was sie eigentlich wollen und sehr stark nach wie vor vom Elternhaus, vom Erwachsenen abhängig sind.
Kommen wir zum Smartphone, einem der, würde ich sagen, effektivsten Langeweileverhinderer. Zumindest wird es von vielen ja genau dafür benutzt. Was macht erstmal ganz allgemein das Smartphone mit den Kindern und wie beeinflusst das Smartphone auch die Bildung von Kindern?
Also das Smartphone ist heute ein Dauerbrenner geworden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber in der Schweiz hat es jetzt verschiedene Kantone, die das Smartphone verbieten in der Schule. Es gibt sehr viele Schulen, die das Smartphone verbieten. Aber es ist eine Tatsache. Sie sehen, wenn Sie etwas Feldforschung machen auf Bahnhöfen, in Bussen, im Zug, wie schon die kleinsten Kinder im Kinderwagen ein Smartphone von Mama oder Papa bekommen und dann wie behext draufschauen und absolut ruhig sind und bereits, bevor sie sprechen, schon wischen können. Also sie können sofort das Smartphone irgendwie bedienen. Das ist ein so magisches Ding geworden, dass es natürlich auch die Erwachsenen beeinflusst. Also sie sehen ja häufig eine Mama mit einem Kind im Kinderwagen. Das Kind hat vielleicht sogar ein Smartphone in der Hand und die Mama schaut auch dauernd in das Smartphone. Und wenn das Kind eine Frage hat oder irgendetwas möchte sprechen, dann nimmt das die Mama oder der Papa gar nicht wahr. Also das Smartphone ist ein Dauerbegleiter geworden in den Familien und man spricht ja jetzt auch vom neuen Kindautismus, dass Kinder schon dann, wenn sie nur krabbeln können, dass die sich sehr stark auf Smartphone oder auf Tablets konzentrieren und dass die dann nicht richtig zu sprechen beginnen. Das ist ein neues Phänomen, das jetzt immer mehr aufkommt, das untersucht wird, weil wir haben ja immer mehr Kinder, die im Kindergarten, sagen wir in der Schweiz, also mit 3, 4 Jahren oder bei Schulbeginn einfach noch nicht richtig Deutsch können. Solche, die Deutsch zu Hause sprechen, nicht nur diejenigen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Das Smartphone ist eigentlich auch ein Killer, dass Kinder sich mit sich selbst beschäftigen können, weil man stellt die Kinder ruhig. Das ist ja so etwas Angenehmes, wenn sie im Restaurant sind, wenn sie beim Café sitzen. Wenn die Kinder ein solches Gerät bekommen, dann sind sie artig, ruhig, still, wirken gut erzogen. Das ist ein großes Problem und das Problem wird eigentlich noch größer gemacht durch die Eltern, weil viele Eltern sind sehr schlechte Vorbilder im Handy, im Smartphone-Konsum, weil sie dauernd dran sind. Zu Hause beim Tisch ist das Smartphone dabei. Wenn der Papa noch einen Call machen muss, weil er beruflich ein Projekt hat, das jetzt gerade in der Endphase ist, dann ist das selbstverständlich, dass ein Elternteil dann am Tisch diese Sitzung macht und die anderen essen. Für mich ist das ein Hauptargument, dass man viel stärker nicht nur Medienkompetenz für Kinder entwickeln sollte und anwenden sollte, dass sie so kompetent werden, sondern es braucht auch eine Elternarbeit. Eltern sind Modelle, Eltern sind Vorbilder, ob sie wollen oder nicht. Und wenn die Eltern das nicht sind, dann ist es eigentlich logisch, dass die Kinder die Eltern kopieren und dann eben schon mit 6, 7 Jahren fast süchtig sind. Das ist ein großes Problem. Und eben das Zweite ist die Sprachentwicklung. Mit dem Handy muss ich eigentlich fast keine Konversation führen. Ich kann mich mit dem Handy selber beschäftigen.
Zum Schluss mit Blick auf die Bildung beziehungsweise auf unser Thema heute, die Langeweile im Zusammenhang mit Bildung. Was würden Sie sich wünschen im Umgang mit der Langeweile?
Also ich möchte nicht schwarz malen und man kann nicht irgendetwas jetzt stoppen. Wir sind eine solche digitale Welt geworden und eine Optimierungsgesellschaft geworden, eine ökonomisierte Gesellschaft geworden. Ich würde im Kleinen beginnen. Ich sage, Langeweile ist kein Defizit, es ist ein Lernumfeld, eine Quelle oder ein Lernraum müsste das auch werden. Ich denke, man sollte sich stärker mit dieser Langeweile befassen. Es sollte auch ein Qualitätsmerkmal werden und nicht nur etwas, das man als großes Defizit erachtet oder sogar mit Abscheu beachtet.
Mit der emeritierten Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften sprach ich über die unterschätzte schöpferische Kraft, die in der Langeweile steckt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke bestens.